kenne das Lied aber nicht.
Danke, dass du es nicht getan hast.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja. Gott anbeten. Also da haben wir genügend Beispiele gehabt, wie man Gott anbeten kann. Und sollte jemand meinen, ich werde mich heute darauf konzentrieren, mit welcher Gestik und in welcher Form man Gott anbeten kann, dann muss ich euch enttäuschen, das vielleicht ein anderes Mal. Heute etwas Grundsätzlicheres. Und zwar, ich knüpfe daran, dass wir als Gemeinde unsere Ziele haben. Und in den nächsten Wochen werde ich über unsere 5 Gemeindeziele sprechen. Das geht nicht. Okay, wir haben 5 Ziele als Gemeinde. Zuallererst möchten wir eine Gemeinde sein für andere. Dass jeder kommen kann und sagen, ja, ich bin hier willkommen. Dann geht es um unsere Einstellung, dass unser oberstes Ziel ist Anbetung. Wir wollen Gott anbeten, wie es mit allem, was wir sind, wie er uns gemacht hat. Dann geht es darum, dass wir Jesus nachfolgen, seine Jünger sind, die Jüngerschaft. Dann geht es um Gemeinschaft. Gemeinschaft von denen, die an Jesus glauben. Um den Dienst. Aneinander und an Menschen, die um uns herum leben. Und Evangelisation, dass wir das, was wir bekommen haben, weitergeben. Heute geht es also um dieses zentrale Thema der Anbetung. Gott anbeten, aber wie? Ich lese aus dem Johannesevangelium, und zwar von einem Text, den wir schon einmal gelesen haben, und ich habe gemerkt, da ist was übrig geblieben, was zu unserem Thema heute passt. Es geht nämlich um die Geschichte, als Jesus eine Frau aus Samarien am Jakobsbrunnen begegnet ist. Ich lese nach der Luther-Übersetzung Johannes 4, Abvers 16. Spricht er, Jesus, zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du schon gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was die anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und jetzt schon ist sie schon jetzt da, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Himmlischer Vater, wir danken dir wieder für diese Geschichte, die wir schon ein paar Mal gelesen haben in letzter Zeit, und bitten dich darum, dass du uns zeigst, was diese Geschichte mit der Anbetung und mit uns zu tun hat. Bitte, Herr, eröffne uns dieses Wort, einem jeden, wie er das für sich braucht. Amen. Jesus verließ Judäa, um nach Galiläa im Norden Israels zu reisen. Und er ging durch Samarien. Und wir wissen, dass viele Juden damals einen großen Bogen um Samarien machten und gingen lieber auf diese Seite, um nicht durch dieses verhasste Land zu gehen. Dort lebten Menschen, die keine Juden waren. Zweitens, die waren theologisch falsch gewickelt, haben was Falsches geglaubt. Und deshalb ging man da nicht hin. Die waren für die Juden unrein. Und Jesus ging aber durch Samarien. Warum? Er hatte dort ein Date. Er wollte dort eine Frau begegnen. Er wollte diese Frau sprechen. Und das machte alles entgegen allen Gepflogenheiten. Er verstößt gegen all das Mögliche, was es damals gab. Er sprach eine Frau an, ein frommer Jude. Er tat das noch in aller Öffentlichkeit. Er redete mit ihr und er ließ sich sogar was zum Trinken geben aus einem Gefäß, das nach jüdischen Reinigungsriten unrein war. Seine Jünger hat er geschickt in die Stadt, die sollen zu Penny gehen und was zum Essen holen. Es war offener. Ein offener Sonntag. Verkaufsoffener Sonntag. Und er redete in aller Ruhe mit dieser Frau. Was tat er da? Jesus suchte wahre Anbeter. Und das sagt uns Gott im Vers 23, den wir gelesen haben, dass Gott Anbeter sucht. Und diese Anbeter sind keine besonderen Menschen mit besonderen Qualifikationen. Sie können aus allen Enden der Erde kommen. Es sind Menschen, die die Vergebung ihrer Sünden erlebt haben, erfahren haben. Egal ob Mann oder Frau, Kind oder Erwachsene, Jude oder Grieche, Jude oder Samariter, schlau oder dumm, dick, dünn, groß, klein, das ist alles egal. Gott sucht wahre Anbeter. Deswegen lässt Jesus nicht locker. Er will, dass diese Frau aus Samarien dort am Jakobsbrunnen erkennt, wer er ist. Er will sie retten. Er will sie zu einer Anbeterin Gottes machen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie Jesus dort vorging, um sein Ziel zu erreichen. Er hätte viele Möglichkeiten gehabt, dieses Gespräch abzubrechen. Und nachdem er ihr detailliert erklärt hatte, dass das Wasser, das er ihr zu bieten hat, lebendig ist und nicht nur den normalen Durst, sondern den Seelendurst, Lebensdurst stillen kann, antwortete sie: Herr, gib mir von solchem Wasser, damit es mich nicht mehr dürstet und ich nicht mehr hierher kommen muss. Also mit anderen Worten, sie würde gerne zu Hause bleiben und so eine Art Wasserleitung haben, damit sie nicht mehr zum Brunnen gehen muss. Sie dachte, das Angebot Jesu würde lediglich ihr tägliches Leben erleichtern. Denn es war mühsam, damals Wasser zu schleppen, dazu noch in der Hitze des Tages. Aber, meine Lieben, das Anliegen Gottes, damals wie auch heute, ist nicht in erster Linie, uns Wohlstand, Gesundheit und ein schönes Leben zu geben. Wer das meint, der irrt sich gewaltig. Es geht ihm nicht darum, dass wir nicht mehr zum Brunnen laufen müssen, dass wir nicht mehr schwitzen müssen beim Arbeiten, dass wir nur leiblich, was Körper angeht, versorgt werden. Er hat uns eins versprochen. Mühe wird es einmal im Himmel nicht mehr geben. Aber auf dieser Erde arbeiten wir, schwitzen wir, es tut weh. Manchmal haben wir keinen Bock drauf. Auf der Erde, 24 Stunden lang, 7 Tage in der Woche, können wir keine Urlaubsgefühle haben. Es geht Gott um etwas anderes. Und worum es ihm geht, es geht ihm darum, dass wir ihn wahrhaftig anbeten und von ihm den Durst unserer Seele stillen lassen. Es geht darum, dass wir gemäß unserer Bestimmung leben. Und die Bestimmung ist, dass Menschen zum Gott kommen, dass sie Jesus kennenlernen, als den Messias und Gott anbeten, vom ganzen Herzen. Drei Dinge dazu. Wahre Anbeter erkennen ihre Schuld, dann sie beten den Vater durch den Sohn an und sie beten im Geist und in der Wahrheit. Kurz dazu. Jesus durchdringt sozusagen die Seele der Frau aus Samarien wie ein Chirurg. Er legt so säuberlich, so ein Chirurg, ein Organ frei. Zum Beispiel das Herz. Und steht mit dem Skalpell drüber und guckt sich das an. Ist vielleicht nicht so appetitlich, aber in dem Fall war es notwendig. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann, komm wieder her. Die Frau antwortet, ich habe keinen Mann. Ja, richtig, du hattest schon fünf gehabt, aber keiner von denen, auch nicht der jetzige, ist deine. Und dann fällt der Groschen bei ihr. Ja? Woher weißt du das? Warum spricht Jesus an dieser Stelle den Mann an? Wenn diese Frau ein Verlangen nach lebendigem Wasser hat, dann muss auch ein Durst vorhanden sein. Nicht nur für das normale Wasser, sondern für das lebendige Wasser. Dieser Durst wird erst geweckt, auch bei uns, heute, wenn wir ein Gespür für die Erkenntnis und für die eigene Schuld haben, für eigene Sünden. Der Durst nach Gott, nach dem heiligen, lebendigen Gott, wird erst dadurch geweckt, wenn wir erkennen, wir sind Sünder. Gott ist groß und heilig und wir sind arme Schlucke, die von ihm abhängig sind und sogar sich von ihm abwenden manchmal. Dieses Bewusstsein weckt Jesus, indem er diese Frau auf ihr unmoralisches Leben anspricht. Diese Frau kann erst eine Anbeterin sein, die Gott im Geist und Wahrheit anbetet, wenn es ihr klar ist, dass sie Schuld auf sich geladen hat. Und wisst ihr was? Jede Schuld, jede Sünde verhindert eine leidenschaftliche Anbetung Gottes. Da kommt irgendwie, entsteht nichts. Da springt kein Funken rüber. Da gibt es keine Verbindung zu Gott. Sie ist gekappt oder zumindest gestört. Wenn zwischen uns und Gott irgendwas steht, dann können wir uns gar nicht nach Gott ausstrecken und zu ihm durchdringen. Aber eine ausgeräumte Sünde, die wir uns von Gott vergeben lassen, sie ermöglicht erst eine solche Anbetung. Beispiel dafür? Bitteschön. Eines Tages war Jesus im Haus eines Pharisäers. Eine Sünderin, die bekannte Sünderin aus der Stadt, kam und hat mit einem Fläschchen teuren Öls hat begonnen, seine Füße zu salben. Die Pharisäer haben sich furchtbar aufgeregt. Mit solchen Hälsen riefen sie rum und fragten, was soll das überhaupt? Das geht doch gar nicht. Und so jemand, sowas will sich hier ein Meister nennen. Da erzählte ihnen Jesus ein Gleichnis von einem Gläubiger, der zwei Schuldner hatte. Der eine schuldete ihm 50, der andere 500 Denare. Ja, und er erließ ihnen die Schuld. Du brauchst keine 50.000 zurückzuzahlen und du keine 500.000 zurück. Ja, Jesus sagte dann über diese Frau, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das finde ich interessant. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und wer überhaupt nicht erkennt, dass er Schulden hat, die ihm erlassen werden, der kann gar nicht lieben. Wahre Anbeter sind Menschen, die Gott vom ganzen Herzen lieben. Und sie lieben Gott, weil er ihre Schuld erlassen bzw. sie übernommen hat, übertragen hat auf seinen eigenen Sohn, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Die Samariterin wechselt an dieser Stelle das Thema. Das war ich schon ein bisschen peinlich mit dieser ganzen unmoralischen, mit dem unmoralischen Verhalten. Und deshalb stellt sie, ja, fängt sie über Anbetung zu sprechen. Wir wissen nicht, warum sie das tut. Vielleicht ist das ein geschickter Schachzug von ihr. Sie will einfach von dem unangenehmen Thema ablenken. In Klammer, es ist nicht ungewöhnlich, dass gerade wenn man was verbrochen hat und es zu einem eng wird, dann lenkt man einfach von dem Thema ab. Wenn wir schmerzhaft daran erinnert werden, dass unser Lebensstil nicht im Einklang mit Gott, mit seinem Wort steht, dann tauchen wir unter. Wir tauchen unter mit den Lieblings- oder Gewohnheitsschulden oder Sünden. Zum Beispiel, dass wir zornig werden, dass wir geizig sind, dass sich die Balken biegen, unehrlich, lügen, faul, unpünktlich. Ihr braucht euch nicht zu verstecken jetzt hier. Ist jeder irgendwie damit gemeint? Hochmütig, dass wir über andere hinterherumreden, unreine Gedanken haben und was wir so in Gedanken alle für Sünden verbrochen haben, das war nichts im Vergleich zu dem, was diese Frau aus Samarien getan hat. Also, was man so alles von Dreck am Stecken haben kann. Also, es geht hier um reale Sünden. Die Samariterin wechselt das Thema, so wie wir es manchmal auch tun. Sie fängt an, über Anbetung zu sprechen und dann entwickelt sich daraus eine wunderbare Diskussion. Aber Jesus ist nicht bereit, eine Diskussion über die Frage des Ortes der Anbetung zu begrenzen, diese Diskussion. Er bleibt bei dem Wesentlichen, denn wahre Anbeter beten Vater an. Die Frau sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Und Jesus sagt zu ihr, Frau, wach auf. Es geht hier nicht um einen Ort, ob das der Berg Gerazim ist oder Jerusalem. Die werden beide eines Tages bedeutungslos sein. Und das sagt uns die Bibel. Wenn wir das Neue Testament lesen, Jesus hat das alles, sage ich mal, beseitigt, indem er gesagt hat, nicht der Ort ist hier wichtig. Es geht hier nicht um einen geografischen Ort. Und diese Antwort hat die Samariterin von Jesus gar nicht so erwartet. Sie dachte, ein Jude, da müsste es Jerusalem sein. Die Stadt Davids, der Ort des Tempels, das sollte auf einmal keine Bedeutung haben. Und Jesus erklärte ihr, jetzt ist etwas Neues am Entstehen. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Bei der Anbetung geht es also nicht darum, wo, sondern wie und um wen es geht. Er sagt, den Vater werdet ihr anbeten. Er sagt nicht, ihr werdet Gott oder den Herrn anbeten, sondern ihr werdet den Vater anbeten. Warum den Vater und nicht Gott oder den Herrn? Die Väter scheinen in dieser Geschichte einen ganz großen Stellenwert zu haben. Die Frau hat gesagt, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und dann noch, bist du größer als unser Vater Jakob? Die wahren jüdischen Väter beteten Gott in Jerusalem an. Jesus sagt, es geht hier um einen anderen Vater, um den himmlischen Vater. Er betonte so sehr den Vater und damit machte er deutlich, dass Gott, dieser Vater, auch Kinder hat. Und so stellte er die Frage im Raum, wer denn diese Kinder des Vaters eigentlich sind. Im Johannesevangelium ganz am Anfang wird das klargestellt. Allen aber, die ihn, Jesus, Gottes Wort aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die, die Jesus annehmen, sind Kinder Gottes. Die sich vergeben lassen. Die sich selbst und Gott und vielleicht vor anderen zugestehen, auch für mich, für meine Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben. Ich nehme es an und ich bin dankbar dafür. Gott ist für die ein Vater, die umgekehrt sind von dem alten Leben, von der Sünde zu einem neuen Leben, die eine Art Neugeburt, geistliche Neugeburt erlebt haben. Das heißt, der Ort ist ab sofort nicht ausschlaggebend, sondern die Frage, ob Gott dein Vater ist, ob du einmal umgekehrt bist von deinen Sünden, ob du geistlich wiedergeboren bist, ob du an diesen Sohn Gottes glaubst. Der Vater ist Vater, weil er seinen einzigen Sohn für alle Menschen hingab. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Das sind die Bibelstellen dazu. Oder er sagte auch im Johannesevangelium: Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Oder: Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Der Vater soll also angebetet werden. Das geschieht durch den Sohn. Und das ist das, was wir festhalten sollen. Das Dritte: Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was ist das Wesen der Anbetung? Es gibt auch unter Christen manche Religionen, für die die Orte ganz wichtig sind. Nennen wir ein paar, nicht Bremerhaven, Rom, Santiago de Compostela, Lourdes, Fatima, was noch?
Jordan.
Jordan, genau. Da wollen sich Leute sagen, wenn ich im Jordan getauft werde, dann das ist was ganz Besonderes. Jesus hat all diese Orte, alle Pilgerstätten bedeutungslos erklärt. Wenn man nicht das Wesentliche hat, nämlich dass man dem Vater in Geist und Wahrheit anbeten, dann ist das alles für die Katz. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist alles unwichtig. Was bedeutet Geist? Anbetung im Geist heißt, das muss innerlich und gewirkt durch den Heiligen Geist geschehen. Und nicht nur äußerlich in Übereinstimmung mit irgendwelchen Formen, Riten und Ritualen, Zeremonien. Das muss von Herzen kommen. Wenn einer meinetwegen da ausflippt oder den Rosenkranz sich um die Nase wickelt oder irgendein Kreuzweg auf den Knien geht, aber nicht vom Herzen das tun will, Gott anbeten, dann ist das alles wie die Katz. Hat keine Bedeutung vor Gott. Einfaches Gebet. Ein Schweigen vor Gott. Im Geist. Vom Herzen. Das ist ein Gebet. Und da brauchen wir keine Tempel. Brauchen keine Basilika. Wir brauchen keine Pilgerstätten. Auch diese Kirche brauchen wir nicht, um Gott anzubeten. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und was ist mit der Wahrheit? In der Wahrheit bedeutet, das muss im Einklang mit dem stehen, was die Bibel lehrt. Und die Bibel konzentriert sich auf Jesus Christus, Gottes Wort. Gott hat sich in Jesus Christus offenbart. Diese Geschichte mit der samaritischen Frau erfährt einen dramatischen Höhepunkt. Keine Angst, sie wird nicht sterben. Die Frau spricht zu Jesus: Ich weiß, dass der Messias kommt, da der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alle alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Da muss die Frau sich aber gewundert haben erstmal. Hä? Ich bin's. ich stehe vor dir. Sie war noch ein wenig durcheinander, aber dann drückte sie wirklich diese Hoffnung aus, dass sie eines Tages der Messias kommt und alle irritierenden Fragen, religiösen Fragen beantworten wird. Und Jesus sagt zu ihr: Ruhig bleiben, schau mir in die Augen, ich bin's. Du brauchst nicht mehr zu warten. Deine Hoffnung hat sich erfüllt. Das hat die Frau zutiefst erschüttert. Der Mann, der vor einigen Minuten noch von ihr sich hat einen Becher Wasser geben lassen, dieser Mann ist Jesus, sie hat es gesehen. Wir kennen eine andere Geschichte von Nikodemus. Er kam zu Jesus aufgrund der Zeichen, der Wunder, die er gesehen hatte. Aber diese Frau hatte vorher gar nichts. Nun auf einmal stand Jesus vor ihr und sagte: Ich bin's, ich kann dir vom Wasser zu trinken geben und deinen Seelendurst stillen. Und auf einmal kannte sie den Messias. Er war da. Alles andere zerstört, alle Orte, nicht wichtig. Weder unser Berg noch Jerusalem, da ist der Messias. Wir kennen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Fazit ist, der himmlische Vater soll angebetet werden. Dies geschieht durch seinen Sohn und im Geist. Und wenn wir zu ihm kommen, erleben wir auf diese Weise seine Größe und seine Herrlichkeit. Er ist das Wort, lesen wir im Johannesevangelium. Und das Wort wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Und diese Herrlichkeit und Wahrheit, diese Gnade, besitzt nur der einzige Sohn, der vom Vater kommt. Wahre Anbeter erkennen ihre Schuld. Wahre Anbeter beten den Vater durch den Sohn an und sie beten im Geist und in der Wahrheit. Ich wünsche uns, dass wir immer mehr uns zu solchen wahren Anbetern hin entwickeln. Und ich wünsche uns, dass wir dabei auch inneren Frieden haben und auch Freude und dass Gottes Herrlichkeit auf uns überspringt und dass wir angestrahlt werden von Gottes Herrlichkeit, dass wir in volle Freiheit einmal sogar, vielleicht zwingen uns mal dazu aufzustehen, zu sagen: Gott, ich lobe, ich bete dich an, du bist mein Gott. Ich möchte beten und anschließend singen wir das Lied Rette diese Welt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Bibelwort und wir danken dir dafür, dass du alle Schranken der Religionen niedergerissen hast. Und selbst wenn sie wieder aufgebaut werden, wenn man diese Versuche unternimmt, dann sagst du uns durch dieses Wort: Wir brauchen keine besonderen Orte. Wir brauchen keine Pilgerstätten. Wir brauchen keine besonderen Gebäude, Paläste, Kirchen, sondern die Einstellung, die innere Einstellung zählt. Nämlich, dass wir den Vater anbeten, dich durch deinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist. Danke für dieses Wort. Wir geben dir dafür die Ehre. Amen.